Und zwar willkommen in der Übung zur Theorie der Programmierung. Um das nochmal sicherzustellen, erstmal so ein paar organisatorische Sachen. Ihr seid in der Übung und das bedeutet, was machen wir hier? Wir besprechen vor allem die Blätter. Das schreibe ich nicht alles auf. Wir besprechen die meisten Aufgaben auf den Blättern. Im Moment hat jeder ein Übungsblatt vor sich ausgedruckt. Einer hat eins, ihr seht es auch da an der Tafel. An manchen dieser Aufgaben steht keine Punktezahl, wie bei dieser hier. Und bei anderen steht hier so eine schöne Punktezahl. Das heißt, wir besprechen jetzt in dieser und den nächsten 2 Wochen nacheinander in irgendeiner Reihenfolge die unbepunkteten Aufgaben. Und in 3 Wochen gebt ihr dann in Einzelabgaben die Lösungen für die letzten 2 Aufgaben auf diesem Blatt ab. Die sind jeweils 10 Punkte. Und letztendlich dient es die Übung dafür, dass ihr so ein bisschen in die Standardaufgaben reinkommt und das, was ihr dann lernt, adaptieren könnt, um die Aufgaben zu lösen. Also die sind jetzt nicht unglaublich unterschiedlich zu dem, was wir hier jetzt schon besprechen, aber eben auch nicht komplett gleich. Dann von den Punkten gibt es Bonuspunkte am Ende. Insgesamt könnt ihr bis zu 15% an Bonuspunkten in der Klausur erzielen. Genau. Das ist so der Inhalt der Übung. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Vorlesung, könnt ihr die natürlich auch stellen. Dann gibt es soweit Fragen zum Organisatorischen. Wunderbar. Dann hatte ich vor, jetzt so noch eine kurze Wiederholung von dem Klausurstoff zu machen, der jetzt relevant ist für die heutige Übung. Also ich mache das jetzt nicht in allem Detail, aber so die grundlegenden Begriffe wiederhole ich kurz. Und zwar, was haben wir gemacht? Termersetzungssysteme. Das heißt, wir haben uns eine Signatur angeschaut von irgendwelchen Symbolen. Ja? Ja. Irgendeine Signatur. Und in dieser Signatur ist eine Menge von Funktionssymbolen und jedes Funktionssymbol hat eine Arität. Das ist irgendeine natürliche Zahl. Die mit Arität 0 sind die Konstanten, also eigentlich ungefähr genauso wie in Glolob. Und auf diesen Funktionssymbolen, daraus können wir Terme bauen und mit diesen Termen können wir Regeln erstellen. Also, wie sieht so ein Term aus? So ein Term über Sigma mit irgendwelchen Variablen aus V. Das ist so, ein Term ist entweder irgendeine Variable V aus V oder X aus V oder eben, wenn T1 bis TN bereits Terme über Sigma sind und f genau die Arität n hat und das in Sigma ist, dann können wir die n-Terme in die n-Parameter von f stecken und erhalten einen neuen Term. Dann ist f T1 bis Tn so ein Term. Genau. Man könnte jetzt noch extra dazu sagen, so der Basisfall ist entweder eine Variable oder eine Konstante, aber dieser Basisfall, ein Term besteht nur aus einer Konstante, steckt eigentlich schon hier drin für, wenn ich irgendeine Konstante habe, dann hat die Arität 0. Das heißt, ich brauche keine weiteren Terme zum Zusammenbauen und dann folgt einfach daraus, dass dieses C so so ein Sigma-Term ist. Und mit zwei solchen Termen können wir eine Regel bauen und dabei müssen wir so ganz natürliche Sachen beachten, wie auf der rechten Seite der Regel dürfen nur Variablen vorkommen, die auch auf der linken Seite erwähnt werden. Also das Beispiel in der Vorlesung, f von x ist x und g von, und g von x ist 1, also sind f und g haben Arität 2 und 1 ist eine Konstante, die hat Arität 0. Das ist jetzt so die Signatur. Und damit können wir mal das ausprobieren. Die Regelanwendungen sind eigentlich relativ intuitiv. Die kann man jetzt natürlich formal definieren. Wenn man die formale Definition sehen möchte, schaut man sich die Vorlesungsaufzeichnung an. Wir machen das jetzt einfach mal nach der Notation in der Vorlesung mit Übung 1. Und was ich noch gar nicht gesagt hatte, und zwar, ich hatte jetzt eigentlich nicht die Idee, oder wir hatten nicht die Idee, so 90 Minuten Frontalunterricht für euch zu machen, sondern es wäre eigentlich am besten, wenn ihr so nacheinander die Übungen löst. Denn am meisten lernt man eigentlich, wenn man die Übung an der Tafel macht. Dabei geht es auch nicht darum, die Lösung hinzukritzeln und dem Tutor zu zeigen, dass man es verstanden hat, sondern es den anderen Kommilitonen zu erklären. Also fühlt euch berufen, die Übungen an der Tafel zu machen. Ich werde dann am Ende der Übung auch sagen, welche Aufgaben wir beim nächsten Mal machen. Und dann könnt ihr die euch schon mal angucken und das auf Papier vorbereiten und dann an der Tafel präsentieren. Ja, es geht los mit der ersten Aufgabe. Wir haben ein paar Regeln, die man einfach immer nebenher angezeigt haben muss, weil sie jetzt nicht so super intuitiv sind. Und was wir zeigen sollen, ist, dass das System nicht normalisierend ist. Also wir suchen irgendeine unendliche Kette von Termen. Und die Relation ist eben diese Einschrittrelation. Wer hat Lust, es an der Tafel zu probieren? Beziehungsweise, ich würde sogar vorschlagen, von der Zeit her, wir warten einfach mal 5 Minuten und ihr probiert es mal auf Papier, da eine unendliche Kette zu finden und dann schauen wir mal, wer es hat. Wer hat bis dahin Fragen? Also wer hat die Aufgabenstellung verstanden? Okay, also stellt Fragen, diese Kamera ist gar nicht da. Genau. Wir machen mal die Regeln. So. So. Die richtige Taktik, um das zu finden, ist, man probiert einfach aus. Also es ist, glaube ich, echt schwer drauf zu schauen und es auf einmal zu sehen, sondern man muss einfach ein paar Regelanwendungen versuchen. Da vorne, das hat schon fast gepasst. Das, was bei 1 rauskommt,
ist der rechte Teil ist wieder ein Term.
Ja.
Und dann kann ich ja auch nicht anwenden.
Das heißt, mit welchem Term beginnst du? Bei
A mal B.
Irgendwie A mal B. Dann hast du als nächstes was?
Ach nein, okay, da steht leer. Okay,
genau. Also. Grundsätzlich, nur weil B am Anfang steht, das ist nicht das Problem. Also man muss halt irgendwo ein A drin finden. Also man könnte, und hinter dem A muss irgendwie noch ein Platzhalter stehen. Also man kann zum Beispiel, hat es jemand oder hat jemand das Gefühl, es fast zu haben? Wir haben, ja, jetzt sind die 5 Minuten. Das ist ja immer so ein bisschen rumgetrickser. Du hast es eigentlich. Du musst nur noch rausfinden, dass du es hast. Was ist denn x in diesem Fall? X ist irgendeine Variable. Das heißt, ich kann irgendeinen Term, der mir gerade passt, einsetzen. Magst du es?
Ja. Dann starte ich einfach mal mit dem Term A mal B mal C. Okay. Und dann kann ich ja die Regel 1 anwenden. Das war die,
ist die 1. Genau.
Die sind so viel immer genug.
Genau.
Genau, dann kann ich Regel 1 anwenden. Und komme dann auf B mal C mal D mal X. Dann kann ich hier Regel 2 anwenden. Also ich kann C mal D mal X zu dem B mal C mal X machen.
Ja, du musst nur schauen, was ist dieses X?
Ach so, okay, sorry.
Das ist
natürlich das C.
Ja. Ja.
Und mit der Regel... Das habe ich, glaube ich, B mal C mal D mal. Genau, Regel 3 nehme ich. Die Regel 3 sagt mir, B mal so zwei innere Terme gibt A mal D mal diesen linken Term.
Genau.
Da komme ich dann eben wieder zu A mal D. Gehe ich nochmal durch A mal D mal C. B mal C mal D mal C. Genau, ist A mal B mal C. Und das ist ja wieder das gleiche wie hier. Also die hier sind ja äquivalent.
Also die sind
also nochmal zur Erklärung, ich habe halt einfach als ich habe einfach erstmal als x dieses d mal c gewählt. Dann beim dritten Schritt hier habe ich als x das c gewählt und als y das d mal c. Dann kommt dann eben wieder auf den Term, der man schon einfach mal. Und das kann ich dann endlich oft.
Genau. Ja. Das ist eine der unendlichen Ketten, die darin versteckt sind. Eine andere, die ein bisschen. Also diese hier ist zyklisch. Ich wechsle immer zwischen zwei Termen. Ich komme mit der 1 zum einen und mit der 3 komme ich wieder zurück. Hier geblieben. Und es gibt noch eine Kette, in der man einfach erst 1, dann 2 und dann 3 anwendet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist dann das Verhalten ein anderes. Das ist dann nicht mehr zyklisch. Also die Idee ist wieder, wir fangen wieder bei. Also wenn man da ein bisschen rumsucht, lässt man die Variablen schon variabel. Und also es ist quasi unmöglich, um das hier zu finden, d mal c zu raten. Aber wenn ich sage, okay, ich fange mal mit der ersten Regel an, ich setze hier, lasse hier das noch variabel und da setze ich dann später das ein, was mir da gerade passt. Streng genommen müsste ich bei jeder Regel auch noch angeben, welche Substitution verwende ich für die Variable und wie lautet der Kontext. In diesem Fall ist für den ersten Schritt ist das x genau das d mal c und der Kontext ist der leere. Und in diesem Schritt von b nach hier, hier ist auch wieder der Kontext der Leere und x ist c, also das hier ist unser x und das hier ist unser y. Ja, das jetzt nur zur Erklärung, müsste man theoretisch angeben bei jedem Schritt, aber man sieht es. Wir schauen uns noch diese weitere unendliche Kette an. Wenn wir mit ax starten und das, was wir für x einsetzen, das spezifizieren wir mal später. Wir kommen hier zu b mal cx mit Regel 1. Kontext kann ich jetzt schon sagen, ist der leere. Dann kann ich, wenn ich hier, wenn das x irgendein, wie heißt das, irgendwas, ich versuche irgendwie das x mal mit diesem dx zu unifizieren, dann machen wir das, versuchen wir das mal, das heißt, wir setzen hier mal ein dy raten wir, das wird zu c dy, die Klammer zu und die Klammer zu. Und jetzt kann ich Regel 2 anwenden. Dann komme ich zu bevor ich Regel 2 anwenden kann, was da auffällt, ist, dass d ist dieses d, das c ist dieses c. Und das x ist diese komplette Klammer. Und das erste Mal ist der Kontext nicht einfach nur direkt dieser Punkt, sondern der Kontext ist diesmal b. Also der Kontext, also dieses c hier, das ich hier angebe, ist das c für Kontext und nicht das c aus der Signatur. Und dann erhalte ich b von und dann die rechte Seite c dy, c dy. Und was passiert, wenn ich jetzt die nächste Regel versuche anzuwenden mit x ist mein c, x Und das hier ist das Y. Hallo. Genau. Dann können wir die dritte anwenden und wir erhalten mit diesem Kontext ist wieder, was ist der Kontext? Ist wieder, ich habe mich gerade vertan, oder? Ja, ich habe mich vertan. Der Kontext ist B von irgendwas und die 2 erzeugt ein B, bla bla bla. Das heißt, hier müssen 2 Bs stehen. Der Kontext ist nämlich jetzt wieder B von irgendwas und wir können die rechte Seite einsetzen und haben A von D von, und jetzt muss man aufpassen, was steht hier? Da steht das X und das X ist C. Und wenn wir gesagt hätten am Anfang, wir wählen hier das Y auf C, könnten wir genau diese Kette wieder in diesem kleineren Teil, also mit Kontext B irgendwas, weiterspinnen. Das heißt, hier können wir wieder, so langsam wird es knapp hier, das quetsche ich noch schnell hin. Hier können wir jetzt das Gleiche nochmal machen und ein zweites B erzeugen. Und du hast eine Frage?
Ja, und zwar beim zweiten Schritt.
Dieser hier, von hier nach hier?
Da ist doch B, von dem man es der Kontext sagt. Ja? Das heißt, muss man das Innere, die Regel anwenden.
Genau.
Wenn ich aufs Innere die Regel anwende, dann kommt doch B mal C mal Y raus und nicht B mal C mal DY.
B mal. Okay.
Wenn B der Kontext ist, oder?
Ja, genau. Also die Regel sagt, wir machen das mal, die Regel sagt C, D, irgendwas, C, D, irgendwas, warte mal, C, ja, stimmt, das habe ich zu breit gebracht.
Oder war das von dem vorherigen, oder das bezieht sich immer auf den Schritt nach rechts?
Das bezieht sich auf den Schritt nach rechts, ist jetzt meine, und ich habe C, D, irgendwas nach B, C, X, nach B, C, irgendwas, genau. Und dann müsste das hier eigentlich nur das, das Y sein. Das, was hier unter das X kommt hier hin, von der, dann passt so. Meintest du das?
Ja, genau.
Genau, okay. Genau, richtig. Aber, und mir ist es deshalb nicht auf die Füße gefallen, weil all das, was hier in der Klammer steht, im dritten Schritt unter den Tisch gefallen lassen wird. Deswegen ist es mir nicht um die Ohren geflogen, leider. Genau. Ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt am Anfang. Ich heiße Thorsten Bissmann. Schön die Namen eingefordert von allen, aber nicht sich vorgestellt. Und falls irgendwas ist, ihr irgendeine Frage habt, könnt ihr mir eine Mail schreiben. thorsten-smann.de. Und falls ihr im IRC seid, also ich bin im Irknet in etlichen Jahrgangs-Channeln und da heiße ich Thorsten-Thorsten-. Und Farbe ist hier nicht vorhanden. Nein, da bringe ich meine Farben mit. Bis nächste Mal.
Hätte ich die Jahrgangs-Channel, falls jemand nicht weiß, was ein Jahrgangs-Channel ist, VI2K12.
Genau. VI2K12. Genau. Und ich freue mich schon auf Theo Brock-Diskussionen in diesem Channel. Genau. Was? Genau, deswegen haben wir eine unendliche Kette. Das heißt, wir können hier tatsächlich durch ganz viele Schritte können wir beliebig viele Bs vor diesem ADC erzeugen. DC. Und damit haben wir eine unendliche Kette. Und nach 3 mal x Schritten ist eben der Kontext x viele Bs vorne dran. Und wir können das so oft machen, wie wir wollen. Ja?
Gleich beim ersten Schritt hast du da irgendwie ein C gleich drunter stehen? Oder was soll
das? Genau, das ist ein Groß C.
Nee, ich meine links davon. Das ist mir klar.
Das ist ein, genau, ich definiere jetzt nachträglich das Y auf C. Damit, also rein formal müsste ich sagen, ich rate blind und beginne mit diesem Term. Das ist das, wenn ich einen Beweis auf einem Übungsblatt abgebe. Und um auf die Lösung zu kommen, das ist das Unterschiedliche, lasse ich das so variabel wie möglich. Und irgendwann schaue ich, was kann ich reinsetzen. Und in diesem Fall.
Und das unterscheidest du mit dem Doppelpunkt von dem.
Genau, also ich habe quasi gesagt y und das definiere ich jetzt nachträglich. Also der Doppelpunkt ist auf der oberen Seite auf das c.
Okay.
Also wenn ihr Übungsblatt abgibt, das ist die Möglichkeit, wie ihr draufkommt. Also wenn ihr dann eure Lösung ausformuliert, dann heißt es, beginnen wir mit dem Term ADC. Dann können wir das und das und das machen. Und alle wundern sich, wie kommt man auf diesen Term? Aber weil das ist nicht so super formal jetzt. Genau. Was an der Stelle vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben jetzt eine Regel gar nicht verwendet, die letzte, die vierte. Wir können mal schauen, wo wir die anwenden könnten. Hier. BBC irgendwas könnten wir mit der vierten Regel schicken auf BB irgendwas. Das wäre dann D von, das hier ist ein C und keine Klammer, irgendwas. Und fällt jemandem auf, was das ist? Wenn man versucht, mal nochmal eine Regel anzuwenden. Genau. Und wie heißt es in Hochtrabend? Genau. Na, das ist eine Normalform. Ist in Normalform. Also was ist die Definition von Normalform? Ein Term T heißt Normalform, wenn keine Relation, wenn ich mit der Relation nicht weiterkomme, also wenn es kein, also wir definieren das mal formal, Term T ist eine Normalform, genau dann bin per Definition, es gibt kein T', sodass T nach T'. Und das wird salopp geschrieben als T Da gibt es keinen. Genau. Genau. So viel dazu. Gibt es noch Fragen zur Aufgabe? Oder ich lasse alle mal nochmal abschreiben. Okay, wo ist meine? Gut. So viel dazu. Dann habe ich jetzt folgende Idee. Dann gehen wir einfach zur nächsten Aufgabe, der Aufgabe 2. Die könnt ihr mal machen und ich wische in der Zeit die Tafel. Okay, wir schreiben den Term mal ab. Okay. Wir haben diesen riesigen Term über der Signatur, die implizit durch dieses Haskell-Programm definiert ist. Wir sollen als erstes das als Termersetzungssystem hinschreiben. Das machen wir auf der hinteren Tafel. Wer hat Lust? Oder wer möchte mir abstrakt sagen, was ich machen soll? Ja. So. Genau. Also. Error wird zu Error und Head wird zu Quatsch. Error zu Error. Und den Rest überlasse ich euch. Ja, was hier zu beachten ist, welchen Fall wir da jetzt hinschreiben müssen. Also streng genommen gibt es da zwei unterschiedliche Pfeile. Es gibt da diesen Pfeil 0 und es gibt da diesen Pfeil. Und es wird auch nicht immer so ganz konsistent verwendet, welcher Pfeil jetzt eigentlich was bedeutet. Streng formal ist es so, da müsste ich hier überall Nuller dazu schreiben, weil die aktuelle Konvention ist, das sind eben die Regeln, wie ich sie definiere. Und das hier, dieser Pfeil ohne Null, ist der Kontext, ist diese Relation nur eben kontextabgeschlossen und stabil, also abgeschlossen unter Substitutionen. Das bedeutet, wenn ich diese Regeln umschreiben möchte zu Regeln mit dem normalen Pfeil, dann nehme ich mir die erste Regel her, lass mir auf einer Liste alle Kontexte geben, die ich mit dieser Signatur bilden kann und stecke das Ding in jeden Kontext rein, dupliziere das wahnsinnig oft und dann, wir nehmen mal noch die nächste Regel, und dann ersetze ich jede Variable noch durch jeden x-beliebigen Term, den ich da rein substituieren könnte. Und dann habe ich eigentlich diese eigentliche Einschrittrelation. Head, was ist meine Muskons? AS ist gleich A oder so. Schon, ja klar. Ist das so ungefähr klar, was der Unterschied ist, was ich versucht habe zu sagen? Wer hat das Gefühl, das zu verstanden zu haben, was ich da erklärt habe? Okay. Wer hat irgendwie eine Frage oder wer findet, ich soll es einfach irgendwie nochmal sagen mit anderen Worten? Okay. Wir haben ja in der ersten Aufgabe so diese Pfeile gegeben gehabt und mal dieses AX zu BCX haben wir verwendet und diese Regel, das ist die Regel Nummer 1, die haben wir losgelassen auf irgend so einen Term zum Beispiel. Aber das passt nicht, dass hier steht x und hier steht dc. Das heißt, eigentlich müsste das hier die nullte Regel sein. Und wenn ich davon den stabilen Abschluss mir konstruiere, dann ist da nicht nur eine Ersetzungsregel, die ich bekomme, sondern ich bekomme a zu b, c, a, b zu b, c, b und so weiter bis zu der Regel a, d, c zu, jetzt muss man aufpassen, b, d, c. Und das geht hier noch so ewig weiter. Ja?
Das heißt, was wir eigentlich haben, sind so Generatorregeln.
Genau. Genau. Und dann ersetzen wir so diese allgemeine Regel und denken uns, ja, hier könnten wir jeden beliebigen Term einsetzen und es erzeugt uns so jede Menge Regeln. Irgendwie nenne ich das mal Pfeilstrich. Und das sind eigentlich immer noch nicht alle, denn wir hatten sowas ja dann auch mal in dem B drin. Aber die Regeln, die wir hier haben, beginnen alle mit A. Das heißt, die kann ich gar nicht so anwenden. Das heißt eigentlich, und was heißt eigentlich, so wie wir es definiert haben, brauche ich die Relation Pfeil, die auch noch den die kontextabgeschlossene Relation beschreibt und die stabile. Das heißt, in der nehme ich dann wieder jedes dieser hier und habe außenrum nochmal jeden x-beliebigen Kontext. Und dann erst ist in dieser wahnsinnig großen Relation irgendwann mal die Regel ADC nach BBDC erwähnt.
Genau. Ja. Also im normalen Fall sind dann unendlich viele Regeln.
Genau, also es genau. Genau. Und ja?
Müsste ADC nicht zu B von CBC werden?
Da hast du vollkommen recht. Genau, das heißt, das muss hier, hier stimmt es doch, hier ist es verkehrt. C, D und hier C, D, genau. So? Und noch ein, Moment. Ja, ich glaube es schon, oder? B, C und wenn wir hier ein D, C und jetzt haben wir hier ein D, C. So. Und dann passen viele Klammern zu und hier auch. So, ja, genau. Und das liefert auch gleich den Grund, warum man nicht den Abschluss per Hand angibt, sondern jeder kann sich eigentlich denken, was wir sagen, was wir meinen, wenn wir sagen, hier haben wir eine Variable. Und das können wir in jeden beliebigen Kontext stecken. Genau. Das heißt, streng genommen ist das hier eine gewisse Nullrelation, aber wie ihr jetzt schon seht, es wird eigentlich hin und her verwendet, also man muss sich halt formal darüber bewusst sein, dass es unterschiedliche Dinge sind, besonders da das eine normalerweise endlich ist und das andere unendlich. Aber wenn ich das jetzt so formalisiere, ja, dann lasse ich halt die Null weg. Genau. Kommen wir wieder zur Aufgabe, die wir gerade besprochen haben. Wir schaffen es also bereits aus einem Haskell-Programm, die Ist-Gleichzeichen durch diesen Pfeil zu ersetzen. Und jetzt haben wir so einen riesigen Term gegeben und sollen alle Redexe finden, also alle Teilterme, in der ich eine Regel anwenden könnte. Ja, ich habe jetzt leider keine Farbkreide dabei, das heißt, man kann es jetzt auch nicht so super übersichtlich machen. Deshalb ist eine Möglichkeit, wie man das leichter sieht, ist, sich den Syntaxbaum von diesem Klammerausdruck hinzuschreiben. Und dann sieht man es einfach leichter. Der Syntaxbaum ist head. Und da drin hänge ich an ein cons. Und dieses cons hat als erstes diesen Ausdruck und als zweiten hoffe ich diesen, ja, muss mal Klammer zählen, da, okay, da, da, okay, das ist der zweite Ausdruck, das heißt hier, das ist das, hängt an das cons mit dem, hey, schon ist überhaupt, was ich da geschrieben habe, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn, oder? Nee. Aber egal. Error. Und der erste ist auch wieder ein Grund und hat als zwei Teile Tail Neil. Tail Neil. Neil.
Nee. Die drei Klammern zu. Die erste ist für das die vorher geht, die andere dann vor cons, dann vorher dann das
auch. Also, vielleicht, also ich habe eigentlich, habe ich das falsch gemalt, aber eigentlich müsste das head. Also wir schauen mal, es ist echt.
Nee, wenn du genau zählst, du zählst einfach hoch, 1, 2, 3, 4, dann gehst du wieder 1 runter, 3, 4,
3, 2, 1 und dann ist eine immer noch offen.
Okay. Ah, guter Punkt. Also wie ich das halt auf Papier gemacht habe, ist, ich habe die Klammern eingefärbt mit Buntstift. Und aber so. Aber ja, hätte es sein können, dass es irgendwie anders ist. Aber so müsste es stimmen. Und ja, nenn mir Redexer bezüglich diesem Programm.
Das eine müsste Head sein, oder?
Bestimmt dieses hier. Genau. Hier oben haben wir 1, 2, 3 Heads und hier unten. Wir haben ein Head von einem Cons und darunter hängt nochmal ein Head. Also hängt hier nochmal ein Head. Stimmt das? Ja, ich meine, hier das Cons bekommt ein Cons, das bekommt als erstes ein Head und da ist dann ein Cons aus einem Tail und einem Head. Klammern zu. Cons, Tail, Error. Hoffentlich etwas richtiger jetzt. Nennt mir Redexer. Also ein Teilterm, der, wo ich irgendwie eine Regel anwenden könnte. Ich habe nur eine Ecke.
Die beiden Teil mir reduzieren wir
unten. Genau. Das heißt, das schauen wir uns gleich an, wozu die reduzieren, aber der Redex an sich ist dieses Tail. Genau. Und du, Sebastian?
Ja, ich habe das.
Matthias?
Ja,
Hetnil. Und?
Error.
Genau. Kannst noch? Genau. Genau. Das ist eine Wahnsinn. Also theoretisch jeder Teilbaum, in deren Wurzel ein Wort mit kleinem Buchstaben beginnt, steht. So wie man es halt sich hoffen würde, wenn ich sage, ich bezeichne die Konstruktoren mit, also die Signatursachen, die Konstanten, also mit, oder na, eigentlich passt nicht. Also für Haskell Coding Guideline stimmt, aber wir haben hier jetzt das Glück, dass diese Funktionen, die tatsächlich reduzieren, klein geschrieben sind und diese Konstruktoren, die groß geschrieben sind, ja. Genau, was sollen wir als nächstes machen? Jetzt kommt das mit Reduzieren und zwar, es gibt grundsätzlich unterschiedliche Arten, wie ich reduziere. Man kann jetzt sagen, boah, Haskell kann das und das und das, ist was komplett anderes als C, aber letztendlich ist schrumpft die Aussage zusammen auf, ja, es ist das Gleiche, es ist wieder alles das Termersetzungssystem, nur die Strategie, nach welcher ich eines von diesen vielen Redexen, die ich zur Auswahl habe, aussuche, diese Strategie bestimmt mir das Programmverhalten. Das heißt, bei Haskell ist es so, das Äußerste oder das Äußerste wird ausgewertet. Und erst wenn ich da nicht mehr weiterkomme außen, beginne ich innen auszuwerten, also lazy Evaluierung. Während in den meisten Imperativen oder auch in diesem Standard ML, die machen es genau umgekehrt. Die versuchen möglichst weit unten zuerst auszuwerten, werten es aus, sodass sie da tatsächlich Werte haben und die übergeben sie dann per Programmaufruf auf das Nächste. Ja, dann sollen wir, Schauen wir mal. Genau. Zeigen Sie, dass der obige Ausdruck unter leftmost, innermost Reduktion divergiert. Das heißt, wir spielen jetzt einmal Interpreter und reduzieren diesen Term. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir es mit diesem Monsterausdruck machen oder mit dem Syntaxbaum. Ich würde fast sogar sagen Syntaxbaum. Also das, wenn ich das Ganze in strikter Auswertung mache. Du wolltest was sagen? Ja, wir machen das Ganze live. Genau. 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 Genau.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich Error eigentlich neu auswerten muss.
Genau, denn es ist. Genau. Denn das, jetzt muss ich, suche ich mir den linkestmöglichen, am weitesten inneren Ausdruck. Und das ist das Error. Und der reduziert sich immer zu sich selber und, ja, und schon divergiert es. Also es ist von der Begrifflichkeit, wie findet man den? Man geht den Syntaxbaum in Tiefensuche durch und evaluiert das erste Redex, das man findet. Also Tiefensuche, da haben wir es. Und ja, so viel. Dazu Fragen? Wenn nein, spielen wir die Zeit rückwärts ab, machen das. Stimmt es? Tail, ja, Tail. Und probieren es nochmal mit lazy Evaluierung. Was evaluieren wir als erstes? Genau. Das da ganz oben. Das evaluieren wir als erstes. Und jetzt brauche ich eigentlich einen Schwamm. Wir evaluieren es. Naja, had A irgendwas, wer die Implementierung noch im Kopf hat, weiß, had A irgendwas evaluiert einfach zu diesem A. Also einmal evaluieren. So. Wo ist das nächste Redex? Ich denke, jetzt kann sich jeder denken. Es handelt sich um dieses Head. Head von Cons von bla blub hört zu dem bla. Also, nächster Evaluationsschritt. So. Jetzt haben wir nur noch Tail von Neil. Und das evaluiert gibt Neil. Also es ist so. Ja, fertig. Also wir sehen, es ist tatsächlich was anderes. Ja? Ja. Ja. Ja, und zwar. Das ist jetzt eine Gute Frage. Wir müssten es eigentlich folgendermaßen klammern. Ich meine, diese Signatur ist jetzt nicht so ganz vollständig. Ne? Wir haben hier Namen, aber wir haben keine Aritäten. Das heißt, wenn wir das wirklich super korrekt als Regel schreiben, dann schreiben wir da head. Head ist einstellig. Es bekommt ein cons, aber cons ist zweistellig. Das heißt, a, as, Klammer zu, und das wird zu a. Also cons ist ein 2, also wir wissen jetzt nicht, noch nichts von Clarification oder sowas. Also cons ist in diesem Fall was Zweistelliges und das wäre die formal super korrekte. Falls ihr euch erinnert, wir hatten für zweistellige Prädikate, es gibt T1, T2 und dann ist, nee, Quatsch, wir haben gesagt, für alle Terme T2 ist dann dieses F, T1, T2, was genau das ist, in der Menge der Terme. Das war die Regel, die wir am Anfang definiert hatten, nur eben nicht mit 2, sondern mit allgemeinem n, Punkt, 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 n, Punkt, 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 n. Also um vielleicht jetzt diese Antwort, das sage ich jetzt um diese Antwort, mit dem, wie wir Terme ursprünglich vor einer halben Stunde definiert haben, um das irgendwie in Einklang zu bringen. Genau. Sonst noch Fragen? Okay, dann das Cons.
Das wirklich eine Rolle spielt für die Termersätze, die wir machen.
Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ist irgendwie sowas wie hintereinander hängen. Vielleicht finden wir irgendein englisches Wort, das so ähnlich klingt wie Cons. Okay, also von Konkatenation. Da, weil das ist ganz vielleicht jetzt für die Funktionalprogrammierer entscheidend. Und zwar dieses Cons, wenn ich das Cons schreibe, dann ist es immer ein Element zusammen mit einer Liste, während wenn ich vom Aneinanderhängen von Listen rede, dann habe ich immer Liste und Liste. Also das sind unterschiedliche Typen. Nur um das Cons vom Concat abzugrenzen. Aber keine Ahnung, wir können mal googeln und es dann in den Channel schreiben. Vielleicht erinnere ich mich auch das nächste Mal noch dran. Gut, dann, das war es dann soweit zu dieser Aufgabe. Als nächstes hatte ich vor, die 4 zu machen. Und danach wollte ich noch die 3 versuchen, aber ich glaube, es wird sogar ziemlich knapp von der Zeit. Schaut euch mal die 3 an. Die 4 meine ich natürlich. Vielleicht machen wir noch mal so eine Wiederholung aus der Vorlesung, Blitzwiederholung in dieser Schmiererei. Und zwar Wiederholung, was sind Interpretation, was sind Polynomordnungen? Bezüglich Interpretation haben wir vielleicht folgende intuitive Definition. Wir haben so jetzt eine riesige Menge an Termen über Sigma und die wollen wir interpretieren. Also nehmen wir uns irgendeine Trägermenge A, das ist bei Definition irgendeine Teilmenge der natürlichen Zahlen, ich habe keine Ahnung, mit der 0. Und was wir jetzt machen, wir versuchen eine Vorschrift anzugeben, um die Menge der Terme zu interpretieren in natürlichen Zahlen. Also jeder Term wird irgendwie auf irgendeine natürliche Zahl geschickt. Und jetzt ist die Frage, wie definiert man so eine Abbildung? Und die Antwort im Falle von Polynominterpretation, die Nominterpretation, da ist die Antwort, wir definieren dadurch, dass wir, dass diese Menge hat so eine rekursive Struktur. Also jedes Element ist irgendwie so rekursiv zusammengesetzt aus diesen Bausteinen, diesen Funktionssymbolen mit den Aritäten. Und wir setzen für jedes Funktionssymbol mit Arität n aus unserer Signatur, für jedes dieser Funktionssymbole entwerfen wir irgendein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten. Und das hat den Vorteil, dieses Funktionssymbol ist intuitiv irgendwas, das n Parameter bekommt und im Ganzen wieder ein Term ist. Und so ein Polynom mit n Parametern bekommt auch wieder n, in dem Fall natürliche Zahlen, und gibt eine natürliche Zahl zurück. Also n Terme zu einem Term macht dieses hier effektiv. Und so ein Polynom nimmt n natürliche Zahlen und macht sie zu einer natürlichen Zahl mit noch so guten Eigenschaften wie verschachteln, multiplizieren, addieren von Polynomen. Ich bleibe immer in dem Ring dieser Polynome. Und genau, mit diesen Polynomen können wir direkt dann diese Abbildung von den Termen in die natürlichen Zahlen definieren, sodass, wenn wir uns die wohlfundierte kleine Als-Relation auf den natürlichen Zahlen betrachten, wir die wieder zurückziehen können in die Menge der Terme und auf den Termen so eine schöne wohlfundierte Ordnung haben. Das ist so die Idee. Ihr könnt mal versuchen, die 4 zu machen. Ich wische in der Zeit nochmal. Es sei denn, es gibt jetzt schon Fragen. Aber es sieht nicht so aus. Nein, innen ist auch kein Flausch.
Ist einfach nur kaputt.
Ich lasse es einfach nur am Sack. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, ob die damit Asphalt gewischt haben oder wie es eigentlich passieren kann. Ich meine, hier ist es durchgescheuert.
Wenn der Stoff ein bisschen gröde
mehr noch. Das ist eigentlich auf allen kaputt. Wer möchte seine Rechnung an der Tafel vorführen?
Die erste
zum Beispiel, genau.
Ich kann zum Beispiel zeigen, dass ich nicht alle natürlichen Zahlen nehmen kann.
Genau.
Ja. Ich gehe jetzt dahin. Ich halte mir im Endeffekt erstmal die Tarnsche ab. Also ich gehe jetzt einfach mal rein, wo man diese Regel ab. Das ist x, Kreispunkt, Klammer auf, y, Kreis plus, z. Und das tue ich natürlich dann einfach diese Polynome unten einsetzen, mache das für rechts vom Pfeil und zeige, dass da eben kein größer als dazwischen.
Genau, du setzt das ein und...
Das heißt, aus diesem x-Punkt mal nehme ich das normale mal, also x mal Klammer auf y, Kreis plus z. Dann mache ich die, nehme ich das zweite Polynom, das zweite unten, das Plus. Das gibt mir dann einfach ein x mal Klammer auf 2y plus z plus 1. Das Ganze multipliziere ich aus mit 2xy plus xz plus 1. Okay, das ist mein erster Teil.
Genau, das ist der.
Also der linke, die linke Seite von dem, also bei der 8 links vom Pfeil ausgewertet. Jetzt werde ich noch die rechte Seite aus.
Einmal möchte ich noch ganz kurz unterbrechen, und zwar, also vom Prinzip her stimmt es, nur von der Notation passt es noch nicht ganz, denn du durchmischst hier in dieser Zeile, also hier, genau, du, das eine sind Operationen in dieser Menge und das andere in dieser, aber das kannst du relativ leicht beheben, indem du zum Beispiel aus, schreibt nun mal nur, es sieht jetzt böse aus, aber es ist eigentlich nur eine Umschreibung der Syntax. Ich nehme dieses mal x mal y plus z,
Okay,
und
mache ich das weg, mache das p mal
genau,
x und geht dann eben
p plus y mal z.
Genau. Okay, gut.
Und damit bewegen wir uns hier nur in den natürlichen Zahlen, beziehungsweise in irgendwelchen Termen über natürlichen Zahlen.
Okay,
genau.
Machen wir es auf die rechte Seite. Also wir haben den p plus Term von, da habe ich dann einen p mal Term, der hängt von xy ab, genau. xy, Klammer zu, Komma, p mal Term von xz. Und dann kann ich die zwei hier innen drin auswerten. Das ist dann praktisch ein p plus von xy und xz. Und dann kann ich diesen hier auswerten und das ist einfach ein 2xy plus xz plus 1. Und wenn ich dann da das größer als Zeichen dazwischen mache, erhalte ich ein 2xy plus xz plus 1, also ich nehme es mal an, es würde stimmen, z ist praktisch größer als 2xy plus xz plus 1, ziehe 2xy plus 1 auf beiden Seiten ab, erhalte dann...
Hier, das müsste beim Reinmultiplizieren, bekommst du natürlich ein x und nicht eine 1.
Dann komme ich in x, dann ziehe ich hier die 2xy auf beiden Seiten ab und plus xz. Und bekomme dann ein x größer als 1 und das ist für, und dann wähle ich einfach x gleich 1, dafür ist es nicht erfüllt, also für x gleich 1.
Genau. Und was sich jeder gedacht hat, ist zwischen diesen zwei Zeilen eben so ein Äquivalent.
Ach so, ja, genau.
Zeichnen. Und das erlaubt dir quasi diese Richtung hier rückwärts zu lesen, das brauchen wir dann gleich im nächsten. Genau. Hat jeder verstanden, warum es ungefähr kaputt geht? Gibt es irgendwelche Fragen? Dann, genau. Und jetzt ist die sollen wir Folgendes machen? Wir sollen eine Domain finden, die bei der das nicht kaputt geht. Also streng genommen ist es ja nur eine, Regel. Wir haben ja noch diese zweite Regel beim Umklammern des Pluses, also das effektiv Assoziativität von Plus. Und wir müssten das auch noch bei der, wenn wir es positiv zeigen wollen, müssten wir auch noch schauen, dass es bei der zweiten Regel funktioniert. Aber wir haben hier schon gesehen, bei der ersten geht es schon kaputt. Dann brauchen wir uns die zweite gar nicht mehr erst anschauen. Jetzt ist die Frage, wer hat, also habt ihr alle euch die Vorlesung vom letzten Mal angeguckt? Denn wenn ja, findet ihr dort die Argumentation, wie man diese Domain findet. Erinnert sich noch jemand daran, welche das war? Oder kann jemand draufschauen und eine Domain B raten, bei der es funktionieren könnte? Also wir suchen jetzt eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, sodass eben diese Ersetzung geht. Ja? Genau. Ja, das ist es auch schon. Das sind natürlichen Zahlen ohne 0 und 1. Und jetzt kann man beides Rechnungen nochmal durchmachen. Also die müssen wir nochmal durchmachen und schauen, ob sie passt. Und ich passe das jetzt mal an. Das gilt genau dann, wenn x größer als 1 und y und z beliebig. Das heißt, es ist erfüllt. Das heißt, das gilt für alle x, y, z aus B. Gilt diese Regel 1? Und jetzt muss man quasi noch zeigen, wie klappt es auch bei der Regel 2. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Jetzt muss man raten, wie rum war es geklammert. Dann ist es jetzt andersrum. P plus x, y, z. Das hier, was ist das? Jetzt muss man halt diese ganzen Terme einsetzen und ausmultiplizieren, bis man bekloppt wird. Das war dann P plus von, war das 2x plus y plus 1, ist das das Polynom? Wunderbar, danke. Und das Gleiche setzt man nochmal ein, also müssen wir die 2 da rein multiplizieren, haben wir 4x plus 2y plus 2 plus z plus 1. Also und das Gleiche noch für den Term auf der rechten Seite. Was war x, p plus x, 2y plus z plus 1 ist gleich 2x plus 2y plus z plus 1 plus 1, nicht vergessen. Und jetzt kann man anfangen zu rechnen. Wir wissen, 4x plus 2y plus 2 plus z plus 1 größer gleich. Ja, wann gilt das denn? Plus 2y plus z plus 2. Das gilt genau dann, wenn. Also, wir kürzen weg die 2y, die 2 und das z. Und es bleibt, und diese hier, dann gilt 2x plus 1 größer als 0. Hier bleibt er rechts nicht mehr stehen. Also gilt, also effektiv dieses Pi plus größer als Pi plus, das ist genau dann, wenn der Fall, also üblicherweise haben wir wieder so ein, wie vorhin ein Beispiel, wo sich Lösungsweg und eigentlicher Beweis etwas unterscheiden. Was man natürlich macht, ist, man fängt hier an und kürzt dann Sachen weg und bekommt dann zu einem Ergebnis. Man sieht, aha, am Ende meines 10-Seiten-Beweises steht da 0 gleich 0. Aber dadurch, dass wir aufmerksam waren, haben wir darauf geachtet, dass zwischen jedem Schritt Äquivalenzen stehen. Das heißt, die Rechnung, die wir vorwärts gemacht haben, können wir jetzt rückwärts lesen und wissen deshalb, ja, diese Aussage ist wahr. Und deswegen haben wir diese Größerrelation für beide Regeln. Ja, und was haben wir da jetzt von? Wir wissen jetzt, dass dadurch, dass wir eine, wir haben diese wohlfundierte Ordnung auf den natürlichen Zahlen, also wohlfundiert heißt, es gibt keine unendliche absteigende Kette. Und damit bekommen wir über diese Polynome, können wir diese Relation zurückziehen in die Menge der Terme und wissen jetzt, nach diesem einen Satz in der Vorlesung, dass dieses Termersetzungssystem, das wir da irgendwo oben definiert haben, ja, weiß jeder, worum es geht, dass das hier streng normalisierend ist. Weiß noch jeder, was streng normalisierend bedeutet, wie der Begriff definiert ist? Ja? Genau, es gibt keine unendliche Kette an Reduktionen. Also jede Kette an Reduktionen ist endlich. Das sagt stark normalisierend. Und was bedeutet schwach normalisierend? Ja, oder? Ja, streitet euch.
So.
Genau. Es gibt mindestens eine Kette, zu der ich zu einer Normalform komme. Das heißt, schwach normalisierend ist unser Beispiel von unserem Haskell-Programm vorhin. Wenn ich Glück habe oder die richtige Strategie habe, dann terminiert es schon. Während stark normalisierend, egal wie ich mich anstelle, es terminiert immer. Ja. Was passiert jetzt, wenn wir unsere zwei Ersetzungsregeln von oben, wenn wir da jetzt die zweite, also wir hatten, ich lasse mal die Kreise vorerst weg, xy plus xz, x plus y plus z wird zu x plus y plus z. Wie ist es hier? Links nach rechts. Das waren unsere Regeln von vorhin. Und was passiert jetzt, wenn wir das streichen und ersetzen durch die Regel, die rückwärts geht? Also x plus y plus z. Ja, dann geht erstmal unser Beweis nicht mehr, denn wir kamen ja am Schluss raus, 2x plus 1 größer 0. Und das wird jetzt so nicht mehr hinhauen. Wie muss ich das Polynom jetzt wählen für Plus und Mal, damit es jetzt noch hinhaut? Welches nehme ich denn für, wir machen das mal so, A, B. Welches wähle ich für Mal? Überlegt es euch mal. Und welches nehme ich denn für Plus? Vorschläge? Ja?
Naja, ich würde für mal dasselbe nehmen, A mal B.
Ja.
Und plus, plus dann halt dementsprechend A plus 2B plus 1.
Genau. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit vertauschten Rollen von vom ersten und zweiten Parameter dieser Polynome. Also das werde ich jetzt nicht durchexerzieren. Genau. Dann haben wir noch circa, das war's hier. Gibt es dazu Fragen? Was sind Leute noch nicht fertig mit Schreiben? Wer von den Schreibenden benötigt noch die Tafel? Wunderbar. Dann kann ich schon mal wegwischen. Ist es von der Interpretation so einigermaßen klar? Halt wieder.
Eine Frage muss man schon fordern.
Ja.
Man muss dann schon fordern, dass die Zuordnung von den Polynomen irgendwie eindeutig ist, also dass nicht zwei auf selbe abgebildet werden.
Nein, das wird nicht gefordert. Es könnten auch zwei Terme auf das gleiche Polynom abgebildet werden. Das ist grundsätzlich kein Problem. Es ist nur dann ein Problem, wenn ich den einen Term in den anderen über Reduktionen überführen könnte. Und dadurch, dass es transitiv ist, hätte ich dann Term x geht zu Term y, aber Polynom zu x ist gleich Polynom zu y. Das wäre dann ein Problem. Aber grundsätzlich ist es kein, ist es nicht schlimm. Mal schauen, vielleicht fällt uns ein Beispiel ein. Ja. Also das, das ist schon okay, zum Beispiel, wenn wir betrachten x plus y mal, oder wir machen es, ja doch, mal z. Das wird zum Gleichen, wenn wir das Polynom dazu betrachten, ist das exakt, also Modulo Kommutativität von der Multiplikation, es ist exakt das gleiche Polynom wie das hier. Aber das ist deshalb nicht schlimm, weil ich, dass Multiplikation kommutativ ist, habe ich hier in diesen Regeln nicht. Das heißt, ich kann mir jetzt schon sagen, dadurch, dass ich weiß, ich habe diese zwei Terme, sie kommen aufs gleiche Polynom, was hier der Fall ist, dann weiß ich schon deshalb, dass dieser hier nicht in diesen überführt werden kann durch Reduktion. Genau.
In dem Fall ist es fast schon sinnvoll, das zu fordern.
Naja, kommt drauf. Also ich weiß nicht, was du jetzt. Vielleicht verstehe ich jetzt auch die Frage nicht so ganz,
ja,
aber.
Ich glaube, wäre sinnvoll irgendwie dann sowas zu fordern, weil dass die beiden nicht gleich sind, wo sie gleich sein sollten, irgendwie aus so einem
System wäre schon praktisch, ne? Ja, aber in diesem Fall ist es halt so, es macht mir nichts aus, dass die zwei gleich sind. Und ich nutze es halt unglaublich aus, dass es keine Regel dafür gibt. Und deshalb ist es schon okay. Es geht nur um, wirklich nur darum, dass ich irgendwelche Reduktionsketten da absteigende Ketten von natürlichen Zahlen mir konstruieren kann. Aber irgendwie anderes kann schon gleich sein. Ja?
Aber man kann sich doch dann da eigentlich nicht sicher sein. Also ich meine, da sieht man es jetzt halt bei dem Beispiel, dass das eine gegen das andere reduzieren kann.
Ja.
Reduzierbar werden und darauf das gleiche Problem.
Ja, wenn du diesen Fall hast, dann kannst du es, dann, das wird dann in irgendeinem, da hast du ja dann irgendwie 14 Regeln, die aus denen dein Term besteht. Und da ist jetzt, wird, wenn du die Polynome, die ja ausgesucht hast, und Regel für Regel checkst, ob die Polynome tatsächlich echt größer sind auf der linken Seite, dann wird es bei einem dieser 14 Regeln kaputt gehen. Und wenn es bei allen 14 Regeln funktionieren würde, aber es trotzdem zwei Terme gibt, die übereinander überführbar sind, dann stimmt der Satz aus der Vorlesung nicht. Das wäre dann quasi ein Gegenbeispiel für diesen Satz. Also was du ja davon ausgehen kannst, dass du es nicht finden wirst, weil der Satz ja bewiesen wurde. Also das wird nicht, also was ich sagen möchte, das entweder passiert sowas, was du sagst, oder ja, gar nicht, ich wiederhole mich. Es ist so ungefähr, ja, also dadurch, dass wir diese kennen, irgendwo muss es kaputt gehen. Ja. Okay. Ja, jetzt wird es, glaube ich, noch schwer, noch die SKI-Spaßaufgabe zu besprechen. Fragen wir mal so rum, wen würde es denn interessieren? Also es ist nicht, so wie ich das jetzt sehe, ist es nicht so super relevant zum Bestehen der Klausur, aber es ist halt eine lustige Aufgabe, weil es ein schönes Kalkül ist. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass die offizielle Übung beendet ist und die Leute, die es interessiert, können noch einen Blick auf die Aufgabe werfen. Und andernfalls, was wir auch machen können, ist darauf hoffen, dass wir in der nächsten oder der übernächsten Übung noch Zeit dafür haben. Ja, wer würde denn dafür noch hier bleiben? Okay, das können wir auch schon, ist jetzt schon gebongt. Wen würde es interessieren, aber nicht jetzt, lieber, wer sagt, lieber nächste Woche? Okay, das ist quasi der andere Flügel. Ja, dann würde ich fast sagen, probieren wir es nächste Woche. Ja. Dann, wie versprochen, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, nämlich die Aufgaben für nächste Woche, die wir das nächste Mal durchsprechen werden. Das wird sein, welche habe ich mir da natürlich, das müsste irgendwie 6, 8 oder sowas sein. Beim nächsten Mal besprechen wir Aufgabe Nummer 6, Übung 6, die 8. Schauen wir mal, welche wir noch finden. 3, 4, die 6, die 8. Und dann eventuell noch die 7 und die 9, je nachdem. Je nach Fortschritt der Vorlesung. Also schaut euch 6 und 8 an und dann bis nächste Woche. Ja?
Heißt das, wir sollen es daheim schon mal lösen oder können wir mal anschauen, dass wir ungefähr wissen, worum es geht?
Oder? Wie du möchtest. Also ich werde dann beim nächsten Mal fragen, wer möchte sie an der Tafel vorstellen. Das heißt, falls ihr die schon komplett gelöst habt zu Hause, könnt ihr sie direkt präsentieren. Wenn ihr sie euch noch nur angeschaut habt, kommt ihr besser mit. Also ich empfehle es auf jeden Fall, die mal anzugucken. Aber es ist jetzt keine, ihr müsst es nicht machen. Es ist nur, dass ihr in der Übung besser mitkommt, dass ihr schon mal vorbereitet seid, was passiert. Und ich werde wieder fragen, wer hat Lust, das zu machen. Guter Punkt. Gar nicht. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Denn in Dienstag, in einer Woche ist frei, der Osterdienstag. Das heißt, wann wir uns 15, ist dann der 29. April, wenn ich das richtig sehe, müssten wir uns wieder sehen.
Vielleicht meint ihr eigentlich mehr CT oder
ST? CT. Okay. Genau. Also, es geht dann natürlich Punkt CT los. Das ist so Standard. Ja. seit 16.14 Uhr hier, wir beginnen um 16.15 Uhr. Genau. Okay, dann danke und bis nächste Woche.